BR Heimat. Habe die Ehre.
Korndämonen, die Wetterhex und die Butterhex haben früher den Leuten Angst gemacht. Grüß Gott und herzlich willkommen zu Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Und Sie merken schon, heute haben wir unseren Brauchtumsratsch mit Dorothea Steinbacher. Bei solchen Temperaturen wie in den letzten Wochen sagen natürlich die Kinder, juhu, wir können in den See hupfen oder ins Freibad. Wer aber in der Landwirtschaft ist, der schaut immer zum Himmel mit bangem Blick und denkt, jetzt war es gerade zu heiß, wenn Gewitter kommt, das Getreide reift, da darf nichts schief gehen, weil Gewitter und Hagelschaden sind oder Hagelschlag sind für die Ernte genauso schädlich wie eben zu heißes und zu trockenes Wetter. Und da hat man früher auch von Korndämonen gesprochen, weil früher hat man auch von Hand geerntet oder mit einfachen Maschinen. Und da war der Glaube und der Aberglaube ganz wichtig, um das zu definieren, was das Wetter mit der Ernte machen könnte. Ein bisschen tröpfelt's heute schon nach den letzten heißen Tagen in München. Am Funkhausfenster sehe ich das. Dorothea Steinbacher ist gerade vom Chiemsee gekommen. Wie war das Wetter bei dir? Das frage ich dich schon meistens. Wenn du losfährst, da erfährt man viel, wie das Wetter ist vom See her. Grüß dich.
Grüß dich, guten Morgen. Ja, ich fahre tatsächlich eine relativ lange Strecke von Ost nach West. Und heute in der Früh, als ich ins Auto gestiegen bin, hat die Sonne gescheint, die Vöglein haben gezwitschert, die Bienen haben gesummt. Es war wunderbares Wetter. Und ich habe aber schon gesehen, dass allmählich Gewitter daherkommen. Und als ich dann in München aus der U-Bahn gestiegen bin, hat es tatsächlich einen Duscherer getan. Es hat gedonnert und geblitzt und dann bin ich gerade trocken ins Funkhaus gekommen. Und jetzt schaut es auch ein bisschen gewitterig aus da draußen. Also das werden jetzt ein paar Gewittertage werden. Aber die Natur, wie gesagt, sagt man ja, die Natur braucht den Regen. Und da freuen wir uns und hoffen, dass es nicht hagelt.
Und Wetter ist ja unser Thema heute. Ich habe ja gerade eingangs schon gesagt, für alle, die einfach nur zum Baden gehen dürfen, ist Sommer was Herrliches. Aber für die Landwirtschaft ist es immer, dass man abwägen muss, ist es zu heiß, wie geht es unserem Getreide, müssen wir jetzt irgendwas gießen, müssen wir es beachten, vertrocknet es uns, gibt es einen Hagel, gibt es ein Unwetter. Das ist schon immer so am Rande des Machbaren.
Ja, vor allem die Menschen, die eben davon leben, die von der Landwirtschaft leben oder auch vom Gemüseanbau leben. Vor ein paar Jahren hat es bei uns so Streifen von Hagelschlag gehabt und da hat es junge Gemüsebauer erwischt, denen hat es einfach ein ganzes Feld voller fast reifer Zucchini zerhäckselt. Und das ist natürlich enorm frustrierend, du kannst nichts machen, du kannst die auch nicht über dein Feld voller Zucchini werfen, wenn der Hagel daherkommt. Und beim Getreide ist es das Gleiche. Da muss einfach sehr viel passen von der in der ganzen Wachstums- und Reifezeit. Ich meine, jetzt ist es wunderbar fürs Getreide. Das steht teilweise sehr schön da. Und wenn es jetzt schön heiß ist, dann kann das gut ausreifen und dann kann man es auch schön trocken einbringen. Aber da darfst du zum Beispiel im Mai darf es nicht heiß und trocken sein, sondern da muss es wachsen, da muss es feucht sein. Und das ist also eine sehr komplizierte Gemengelage sozusagen zwischen es muss regnen, es muss aber auch trocken sein und vor allem darf es keinen Starkregen geben, wenn das Getreide schon schön steht, Starkregen oder Hagelschlag, weil dann liegt es flach am Boden, steht nimmer auf. Ist feucht und schimmelt unter Umständen. Mhm. Und dann kann man es zwar immer mit modernen Maschinen noch ernten, aber dann ist der Qualitätsverlust einfach sehr hoch. Deswegen schauen jetzt natürlich, wo die sommerliche Gewittersaison so richtig beginnt, die Bauern mit Sorge in den Himmel und hoffen, dass es zwar jetzt regnet, das ist ja nicht schlimm, aber dass es kein Hagel gibt.
Viele Bäuerinnen und Bauern schauen jetzt aber auch auf ihre Wetter-Apps. Früher hat man aber in den Himmel geschaut und gehofft, dass der Himmel hilft fürs Getreide oder für die kommende Ernte. Und da haben wir schon gesagt, da hat es viel Glauben und viel Aberglauben gegeben. Zum Beispiel den Glauben oder Aberglauben um die Korndämonen. Was war das?
Ja, man hat natürlich einerseits immer gesehen, dass in Getreidefeldern irgendwelche Linien flach gelegen sind. Aus Gründen, weil es eben gehagelt hat oder weil der Wind durchgefahren ist oder weil Ungeziefer war. Und da hat man gedacht, das sind dann die bösen Dämonen, die den Menschen das Korn stehlen und die da nachts, teilweise hat man sich vorgestellt, dass es kleine Kobolde sind oder zottelige, böse Geister, die in der Nacht mit kleinen Sicheln an den Füßen durch die Kornfelder marschieren und links und rechts von ihrem Weg das Korn niedermähen, niedersicheln. Und man hat mit vielen Methoden versucht, dagegen vorzugehen, wie du schon gesagt hast. Also vor allem spielt da die Religion eine Rolle, weil viel hat man nicht machen können. Es ging das ganze Jahr über. Am Bäumsonntag zum Beispiel hat man geweihte Palmbuschen ins Feld gesteckt. Teilweise aus den Zweigerl vom Palmbuschen kleine Kreuzerl gemacht und dann in jede Ecke vom Feld 4 Kreuzerl, jeweils ein Kreuzerl hineingesteckt. Man hat es mit Dreikönigswasser besprengt oder mit anderem geweihten Wasser. Man hat die Schalen von den Antlasseiern, also von den am Gründonnerstag gelegten und dann an Ostern geweihten Eiern, hat man die Schalen im Feld vergraben, wenn genug da waren, sogar ein ganzes Antlassei. Man hat mit Flinten und Pistolen über das Getreide geschossen in der Hoffnung, dass man den Dämonen und Hexen vertreibt. Manche haben auch schon gesagt, man muss beim Säen schon so vorgehen, dass man zum Beispiel erst die 4 Ränder sät, weil man dann quasi
einen Schutzwall macht.
Genau, aber das ist der Sinn dahinter, dass ich quasi einen heiligen Kreis ziehe, dass ich also eine Grenze ziehe. Und da werden natürlich Gebete gesprochen, während ich da diese 4 Ränder sähe und dann erst das ganze Feld aussähe. Da ist dann das Binnenfeld sozusagen gesichert, dadurch, dass ich erst einmal rundherum gesät habe. Solche Sachen. Und das Interessante ist aber, wie es zu dem Glauben an diese Korndämonen kam. Der heißt ja weit verbreitet in ganz Europa, also von der Nordsee, von der Ostsee bis slawische Gebiete, bis über den Alpenraum hinaus. Und in den Westen heißt der Bilvis-Schnitter oder Bilmes-Schneider oder Bilmis-Schnitter oder nur der Bilvis. Und der war früher wahrscheinlich, sagen die Forscher, entweder eine Erntegöttin zum Beispiel oder eine Fruchtbarkeitsgöttin wie die Ceres, von der wird er oft hergeführt. Oder es waren Priester einer Naturreligion, die das Korn gesegnet haben, die da rituelle Handlungen vorgenommen haben, damit es gut wächst. Das war also alles, früher hat man gesagt heidnisch, jetzt sagt man vorchristlich, das waren also Naturreligionen. Und im Laufe des Christen, wo sich das Christentum dann versucht hat zu etablieren, das haben wir ja schon sehr oft gesehen, wurden dann heidnische Kulte oder vorchristliche Götter und Göttinnen entweder verchristlicht oder man hat sie zu Dämonen erklärt. Man hat sie als böse Geister, zu bösen Geistern erklärt.
Das war eigentlich ganz praktisch. Das, was dann heidnisch war, das hat man als böse erklärt. Dann kommt man so rüberschieben und sagen, das Gute ist dann das Christliche.
Genau. Zum Beispiel eben, also man hat zum Beispiel aus der römischen Diana, die ja so die Göttin der freien Natur war, der Jagd war, aber auch die Göttin der wilden Natur und damit natürlich auch die Göttin der Jagd. Aber die wilde Natur, die im Freien fließenden Bäche und Quellen und Wasser und Wälder und so weiter. Aus dieser Diana, die hat mal eine böse Hexe gemacht und alle ihre Rollen hat die Maria, die Mutter Gottes, übernommen. Mhm. Also es gibt die Marienbründel, die Frauenbründel, die steht den Frauen bei, die hat man ihre Bilder hat man an Bäume geheftet. Also so wurden gute Göttinnen und Götter verteufelt und aus denen hat man dann böse oder Dämonen draus gemacht.
Was man ja auch braucht. Man braucht ja immer einen Verantwortlichen, weil man sich bestimmte Wetterphänomene zum Beispiel gar nicht erklären konnte. Und darum hat man eine Begründung gebraucht. und so eigentlich den Brauch, den positiven Brauch gelassen, aber mit anderen Figuren besetzt. Und das Negative war das, was auch mit dem Glauben nicht in Einklang gebracht werden konnte.
Genau, weil das Gute muss immer einen Kontrapunkt haben, muss immer was Böses haben, was man bekämpfen kann, damit man auch aktiv sein kann. Man kann dem Guten opfern und da zum Guten beten und das Böse kann man bekämpfen. Und dieser Bilvis-Schnitter oder der Bilmes-Schneider, das war dann entweder so eine Art männliches Zwergenungetüm, der da durch die Getreidefelder gesichelt ist. Oder man hat auch gesagt, die Hexen-Pilvissen. Die Hexen haben, das ist also ein Verb, ein Tunwort, ein Tätigkeitswort, das Pilvissen.
Nie gehört.
Also die bösen Hexen eben Pilwissen. Und dann gibt es wieder 1000 Methoden, wie man Hexen erkennen kann. Weil das war ja sehr schwierig. Da musste man einen Schemel aus neunerlei Holz zimmern und in der Christnacht verkehrt rum in die Kirche und so weiter. Oder man kann sich zum Beispiel ein ausgestochenes Stück Rasen verkehrt auf den Kopf setzen. Dann kann man auch eine Hexe sehen oder den Bilvis-Schneider sehen. Und absurde Methoden, ich habe hier die Seite aus dem Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens kopiert. Das sind, ich weiß nicht, 100 Methoden, wie man Hexen erkennen kann, wie man den Bilvis-Schneider erkennen kann, weil sich der ja unter Umständen als normaler Mensch tarnt. Und wie man den dann bekämpfen kann. Auf jeden Fall haben auch die Bittgänge im Mai dazu beigetragen, einfach um Fruchtbarkeit und Gedeihen für die Feldfrüchte zu bitten. Und natürlich sind die Menschen auch außerhalb dieser Bittwochen im Mai in die Wallfahrtskirchen gegangen. Mhm. Einfach, jeder hat ja eine kleinere oder größere Wallfahrtskirche vor der Nase gehabt. Und da sind die hingegangen, haben Kerzen geopfert, haben Wachs geopfert, haben gebetet zu den entsprechenden Heiligen. Und auch in der Gewittersaison, das werden wir später vielleicht noch sehen, gibt es ja einige Heilige, die da ihre Gedenktage, ihre Namenstage haben. Speziell zu diesen, die dann wegen ihrer Gedenktage im Juli, August zu solchen Gewitter- und Wetterheiligen wurden. Speziell zu denen hat man gefleht, da gab es Gedichte und Gebete. Und dann blieb nur noch hoffen, sozusagen, schwarze Wetterkerzen anzünden, wenn das Gewitter ganz arg war.
Wir zwei waren mal zusammen auf der Fraueninsel, die du mir gezeigt hast, und habe ich Wetterkerzen gekauft.
Genau, die haben schwarze Wetterkerzen, aber viele andere Klöster verkaufen auch noch Wetterkerzen, Klöster und Wallfahrtskirchen. Zum Beispiel in Andex kann man sehr schöne kaufen, wo die Andexer Madonna drauf ist. In Tuntenhausen kann man welche kaufen. Und natürlich in Altötting, also ich hatte mal eine große Sammlung von unterschiedlichen Wetterkerzen. Das klingt jetzt vielleicht splinig, aber ich finde es faszinierend, dass es bis heute so häufig Wetterkerzen zu kaufen gibt.
Ich kaufe immer welche. Schott ja nicht.
Schott ja nicht. Wenn wir jetzt eine hätten im Studio, dürfen wir leider keine anzünden. Da wird man eine anzünden, weil da draußen schaut schon ganz schön schwarz aus.
Das Wetter ist heute unser Thema drinnen bei uns im Studio, wie bei Ihnen vielleicht schon draußen. Unser Bayerischer Rundfunk-Wetterbericht, der scheint zu stimmen. Da sind ja schon Gewitter angekündigt worden, was natürlich für die Landwirtschaft nicht gut ist. Nasses Wetter, Gewitter und Hagelschlag. Wenn wir schon bei den Dämonen sind, dann gehen wir gleich zur Wetterhexe und zur Butterhexe. Und wenn jemand ein ganzer B-Swipe hat, hat man gesagt, das ist eine richtige Wetterhexe.
Ja, die Wetterhexen verursachen aber auch eben die Gewitter. Die hat man früher gedacht, sind quasi in den schwarzen Wolken drin, die da daherkommen. Deswegen hat man auch versucht, eben diese Wolken zu zerschießen. Und daher kommt auch das über bei Gewitter oder nah an dem Gewitter übers Feld schießen, weil man gedacht hat, dann kann man einfach diese da irgendwo unsichtbar rumschwebenden Wetterhexen treffen oder zumindest in die Flucht schlagen. Man hat auch gedacht, dass sich eben die Reittiere dieser Hexen oder dieser bösen Dämonen, dieser nicht greifbaren Bedrohungen, dass die sich da auch in diesen schwarzen Wolken verbergen. Man hat das ja alles nicht genau durchschaut. Man hat immer gesehen, es türmen sich eigenartige Gebilde, weiß man ja selber, was es für ganz absurde Wolkengebilde gibt, die dann teilweise so gelblich bedrohend sind, wenn ein Hagel drin ist. Man hat ja nicht gewusst, was sich da drin verbirgt, was da alles drin ist. Und da hat man also die Wetterhexen, die Wetterdämonen vermutet, aber auch ihre Reittiere, zum Beispiel die Schweine. Schweine galten ja als Reittiere der Hexen neben anderen Tieren. Und was ich so faszinierend finde, da gab es früher den Ausdruck, weil das ist ja so eine Windsau. Also wenn ein ganz besonders fieser Wind weht so um die Ecke, ja, auch in der Stadt hat man das ja teilweise, dass man in so Straßenschluchten ist und da war der Windsau, das ist unglaublich. Das darf ich jetzt sagen, weil das wirklich so heißt. Und
eine Windsau.
Ich kenne es aus Oberbayern nicht. Ich kenne das aus Ober- und Unterösterreich, Niederösterreich. Da kenne ich ein paar Leute, die dann bei uns irgendwo rumstehen und plötzlich kommt der Wind auf und dann ziehen die ärgerlich ihre Kapuze auf und sagen, na, was ist das für eine Windsauheit?
Bei dir lernt man immer wieder was dazu.
Ja, und dann habe ich mal versucht herauszufinden, woher das kommt. Und das ist tatsächlich sehr gebräuchlich in bestimmten Regionen, dass ein gescheiter Wind, plötzlich aufkommender heftiger Wind, das ist die Windsau. Also das ist tatsächlich eine personifizierte, also für zu einer Person oder einem Tier, einem Lebewesen erklärter Wind. Der Wind, den haben schon in der Antike, Menschen in der Antike haben den Wind schon als Person gesehen, die haben den angesprochen, die haben den Wind gefüttert, um ihn zu beruhigen. Das gab es auch früher bei uns, da gab es Bäuerinnen, die sind mit einem Teller voll Mehl vors Haus, wenn der Wind recht gewahrt hat, und haben das Mehl in den Wind gestreut. Und wenn der Wind dann das Mehl so ein bisschen mitgenommen und verweht hat, dann haben sie gesagt, da Wind, ich tue die fordern, fordert du dein Kind und lass mir meins, so ungefähr. Also so, dass man also dem Wind was abgibt oder den Windgeistern und Winddämonen und quasi so einen Vertrag aushandelt, einen Deal macht mit denen und sagt, da hast du dein Mei und dann seid zufrieden und lass mir meine Sachen
in Ruhe. Sie freikaufen sozusagen.
Genau, so ungefähr.
Wenn es hilft.
Also das, heute würde man sagen, das ist blinder Aktionismus oder so, aber das ist der Versuch, irgendetwas zu tun, als nur da zu sitzen und zuzuschauen, wie das Wetter alles kaputt macht oder so.
Ja, da muss man nicht was ertragen, sondern versucht, was dagegen zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass man sagt, ich kann doch jetzt nicht schauen, dass mein Zeigel zusammenhaut draußen, dann nehme ich Mäh und hau den Wind weg.
Genau, also ich habe alles probiert sozusagen. Wetterkerze, Opferkerze, Kirchenopfer, Wind gefüttert und so weiter. Na, und dann hast du noch von den Butterhexen gesprochen. Die sind natürlich besonders gefürchtet gewesen früher. Heute kommt der meiste Butter, den wir essen, ja aus der Fabrik sozusagen. Es wird auch noch Butter mit der Hand gemacht von verschiedenen Bauern und Bäuerinnen und auf den Almen sowieso. Und da stellt man immer wieder fest, der Butter geht zusammen oder der Butter geht einfach nicht zusammen. Und dieses Phänomen gab es früher natürlich häufiger, weil man viel
beim Buttermachen,
genau. Und da muss man vielleicht kurz sagen, wie das funktioniert mit dem Butter. Man nimmt einen Rahm, der Rahm wird heftig bewegt, geschlagen, gestoßen oder so. Im Butterfassel oder auch mit so einem Rührwerk oder so. Man muss den heftig bewegen und dann klumpen sich ungefähr die Fettkörner zusammen und die Buttermilch, die milchige, flüssige Buttermilch trennt sich von dem Fett, was sich zusammenklumpt. Also das mal ganz grob. Ja. So entsteht Butter. Und wenn der Butter nicht zusammengeht, dann heißt es, dass einfach, also solange man den Rahmen auch schlägt und schlägt und schlägt, es entstehen keine festen Butterklumpen. Mhm. Und da hat man natürlich die Butterhex dafür verantwortlich gemacht. Die sitzt da drin, die fiese Butterhex, und verhindert, dass der Butter zusammengeht. Und da hat man auch einige Gegenmaßnahmen gehabt. Zum Beispiel hat man ein glühendes Eisen in den Rahmen hineinfallen lassen, weil Eisen, Metall, tief aus dem Boden, ist ja was Antidämonisches. Und das hat man hineinfallen lassen und dann hat man es wieder rausgefischt und hat gehofft, dass es dann zusammengeht. Man hat Heilkräuter wie zum Beispiel den Gundermann, die Gundelrebe, dieses blaue Kräutlein, was so lange Ausläufer macht, da hat man eine Kranzahl gewunden davon und dadurch hat man dann die Kuh gemolken. Oder man hat dadurch nochmal den Rahm ins Butterfassel hineingegossen, in der Hoffnung, dass dieses Zauberkraut, dieses Heilkraut da Abhilfe schafft. Man hat, was auch sehr interessant ist, die Hasel, das kann man jetzt nicht ausführen, da könnte man ganze Stunden nur über den Haselstrauch reden, der sehr als dämonenabwehrend gilt. Das ist eine uralte Pflanze, die bei den Kelten schon eine Kultpflanze war. Und bis heute sind Haselzweige ganz wichtig im Brauchtum, werden für verschiedene Dinge benutzt, um verschiedene Dinge herzustellen. Und da hat man früher in dem Kräuterbuschen, den man am Maria Himmelfahrt am 15.8. hat weihen lassen, einen Haselzweig mit 3 Haselnüssen mit weihen lassen. Und die 3 Nüsse, die hat man dann nach der Weihe abgezupft. Und das waren, da muss ich jetzt gleich nachschauen, weil das ja so ein interessanter Name ist, das waren die Kräutelfrautagsnüsse. Also vom Kräutelfrautag, vom Kräuterfrautag, Frautag die Nüsse. Und diese Kräuterfrautagsnüsse, die waren zauberwirksam. Die hat man zum Beispiel auch in den Rahm hineingeworfen und wieder herausgefischt, in der Hoffnung, dass sie bewirken, dass der Butterzahm geht. Also da gibt es unglaublich viele Maßnahmen, um zum Beispiel jetzt die Butterhex abzuwehren, wenn sie schon mal drin ist.
Wie man die wieder rauskriegt.
Wie man die wieder rauskriegt aus dem Rahm. Und natürlich gibt es auch diverse Methoden, die Butterhex überhaupt davon abzuhalten, in eine Almstube, in eine Almhütte hineinzukommen. Also Hufeisen vor der Tür, Zauberkraut vor der Tür. Wacholder zum Beispiel wächst oft auf Almen, ist da ein sehr stark duftendes, zauberisch wirksames Kräutel. Also es war ein ständiger Kampf gegen die Hexen und dann natürlich, aber da kommen wir dann im Herbst erst drauf, beim Almabtrieb, die bösen Hexen, die versucht haben, das Vieh zu verhexen und sich des Viehs zu bemächtigen, die musste man auch irgendwie abhalten.
Die Butterhex, die Wetterhex und die Korndämonen, heute unser Thema bei unserem Brauchtumsratsch mit Dorothea Steinbacher. Wenn man es auf alten Gemälden oder Bildern sieht, da sieht so die Ernte und alles rundherum, was man macht, so idyllisch aus. Die Leute sind auf dem Land, die Frauen bringen mit einem Tuch über den Kopf und einem Korb und dann arm Krüge und Brotzeit. Dass da aber heiß ist und einem die Bremsen gestochen haben und man durchgehabt hat, körperlich hart arbeiten mussten und die Frauen sich im Haushalt um alles kümmern und nebenbei noch in der Landwirtschaft, das sieht man auf den Bildern nicht. Damals Nein. ist ja noch mit per Hand alles geerntet worden. Das war Sauarbeit. Wenn wir schon heute von der Windsau sprechen, kann man von der Arbeit früher sagen, das war schon eine sauschwere Arbeit.
Ja, und man muss sehen, dass natürlich haben die Männer auch hart gearbeitet, aber auf den Frauen lastete ja noch der Haushalt und die Kinder, und zwar nicht nur eins oder zwei meistens. Und die Frauen haben auch die Helfer, die da waren, um bei der Ernte zu helfen, auch noch verpflegt. Ja. Natürlich war es so, dass je größer der Bauer, je größer der Besitz und je mehr Felder die gehabt haben, desto mehr Helfer haben es gehabt, desto mehr Knechte und Mägde haben die gehabt. Die großen Kinder haben natürlich auch schon geholfen. Also sobald jemand irgendeinen Recher häuten kann oder so, hat er mit aufs Feld gehen müssen oder hat sie mit aufs Feld gehen müssen. Und wer dazu noch nicht in der Lage war, hat vielleicht auf die kleinen Geschwister aufpassen müssen. Aber je kleiner der Hof war, je weniger Helfer man gehabt hat, desto eher hat auch die Bäuerin, die Frau mit aufs Feld gehen müssen. Ob sie jetzt hochschwanger war oder ob sie gerade entbunden hat, wurscht.
Das Baby hat jede Hand gebraucht.
Ja, Baby ist dann einfach auf irgendeinem Deck am Feldrand gelegen, stundenlang. Und ich habe auch schon Geschichten gelesen von Frauen, die dann kurz mal zum Entbinden unterbrochen haben und dann nach 2 Tagen wieder weitergemacht haben auf dem Feld. Deswegen sind auch so viele Frauen und auch viele Säuglinge gestorben früher. Wenn der Hof aber größer war und sagen wir mal der Bauer mit Nachbarn und mit Knechten und Mägden auf dem Feld war, nicht nur um das Getreide zu ernten, sondern auch um Gras zu mähen und Heu zu machen. Unter Umständen sind die um 3 in der Früh aufgestanden, damit gerade wenn es dämmerig war, auf die Wiese gehen, weil man mit der Sense, mit der Hand, muss man die Wiese ja mähen, wenn es noch feucht ist, weil sich es dann besser mähen lässt. Also das trockene Gras lässt sich viel schlechter mit der Sense mähen als das taunasse Gras in der Früh. Und da sind die einfach in Mannschaftsstärke früher auf die Wiese gegangen in der Dämmerung und haben sich so in Reihen aufgestellt und haben so gleichmäßig ihre Reihen dahin gemäht. Und wenn sie dann, entweder sie sind dann heimgegangen oder sie haben dann angestrahlt, das heißt, sie haben diese gemähten Reihen dann ausgestreut, und damit die flach in der Sonne liegen und schön trocken werden fürs Heu machen. Oder wenn dann eben jetzt Getreide geerntet wurde, dann sind die aufs Feld und für Mittag, oder Pause, Vormittag und Mittag, hat die Bäuerin, die daheim geblieben ist, Essen für alle aufs Feld geschickt, damit die nicht extra wieder alle heimgehen müssen zum Essen. Und da waren natürlich auch die Kinder eingespannt. Die haben dann in Flaschen oder Krügen haben sie einen Saft oder Wasser oder dünnes Bier, einen Schäps auf die Felder gebracht. Und Nudeln oder Brot oder ich weiß es nicht, alles Mögliche aufs Feld gebracht. Und dann hat man da am Rand unter einem Baum Pause gemacht. Da gibt es auch alte Schwarz-Weiß-Fotos. Das sieht wahnsinnig idyllisch aus, wenn die Frauen in ihren Röcken und die Männer in ihrer Arbeitskleidung unter dem Baum.
Dabei waren sie müde, erschöpft, hungrig und durstig.
Fix und fertig um 3 in der Nacht aufgestanden, vorher auch nicht viel geschlafen. Körperlich wahnsinnig anstrengende Arbeit. Also das ist eine vermeintliche Idylle, die jetzt auch teilweise noch gezeigt wird, vorgeführt wird. Es gibt ja diese Festtage, wo dann altes Handwerk vorgeführt wird. Und das finde ich im Übrigen sehr wichtig, damit man weiß, wie das früher alles funktioniert hat. Aber es gaukelt vielleicht auch eine Idylle vor, die es so nie gegeben hat.
Dorothea Steinbacher bei mir zu Gast, da war es auf Frosch im Hals.
Das war der Hexenfrosch.
Der Hexenfrosch.
Genau. Das war der Hexenfrosch, der ist jetzt hoffentlich raus. Ich war jetzt gerade dabei zu sagen, dass die Bäuerin damals, die Hausfrau, wirklich viel zu tun hatte, weil sie, wie gesagt, die Erntehelfer versorgen musste, dann die eigene Familie, die abends dann auch wieder heimkam und müde war und fertig war, die mussten alle verköstigt werden. Und deswegen zum Beispiel haben mir alte Leute verzeiht, da hat es aber einen Schmarrn gegeben. Da hat es dann, oder Nudeln hat es eigentlich das ganze Jahr gegeben, aber der Nudeldorg.
Also sprich, so wie auszogen ist, so ein Schmalzgebäck waren die Nudeln.
Nudeln.
Oder wie Rohrnudeln.
Wie Dampfnudeln oder Rohrnudeln oder Ruckerni-Nudeln eben. Da hat es ja weniger weißes Mehl, sondern dunkles Mehl gegeben. Das waren Ruckerni-Nudeln, die aber so wie Dampfnudeln eigentlich gemacht waren.
Mit Tauch.
Aber die haben natürlich gehen müssen. Das war eine längere Angelegenheit. Und der Schmarrn ist einfach schnell zusammengerührt worden. Den hast du in einer riesen Pfanne oder in mehreren Pfannen machen können. Und der ist innerhalb von kürzester Zeit fertig gewesen. Eier hat es auch genug gegeben, weil die Hühner einfach gelegt haben im Sommer. Also da hat man, natürlich hat man immer hat man Eier gespart. Aber also es hat Eier gegeben, es war Mehl im Vorrat, es war Milch da. Und der Schmarrn ist einfach unglaublich schnell gemacht gewesen und hat viele Leute zufrieden und satt gemacht. Und da hat es eben auch ein Kompott oder sowas dazu gegeben. Also wie gesagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, dass alle Leute erzählt haben, nein, in der Arndt hat es eigentlich aber einen Schmarrn gegeben. Also da hat es schnell gemessen. Und dann war es ja so, dass die Bäuerin früher, die hat ja auch nur ihr eigenes Hausgartel gehabt, was sie auch noch versorgen hat müssen. Dann hat sie die Kinder gehabt, dann hat sie teilweise alte oder unverheiratete Geschwister im Haus gehabt, die halt, oder Austragsbauern, die auch noch da gelebt haben und versorgt werden mussten, zum Haushalt gehört haben. Die wollten alle was essen, die konnten natürlich auch alle helfen im Rahmen ihrer noch vorhandenen Möglichkeiten. Aber allein die schiere Menge an Menschen, an Essern, die alle zu versorgen, war einfach eine ganz große Aufgabe und das war schon ein enormer Stress.
Das war oft wie eine private Kantine, wenn du auf dem Erntehelfer gehabt hast, noch die Schwiegereltern im Austrag, dann noch eine Kinderschar, Verwandtschaft, die vielleicht noch mitgeholfen hat, da waren 20, 30 Leute schnell beieinander.
Ja, und dann stell ich mir vor, und dann nur dazu schwanger und 30 Grad im Schatten und du kochst für die ganzen Leute. Also das nimmt dann nicht Wunder, dass sehr viele Frauen sehr jung oder im Kindbett gestorben sind oder krank geworden sind oder so, weil das wirklich extrem anstrengend war.
Aber wir haben ja am Wochenende auch, haben wir uns darüber unterhalten, so unserer Altersgruppe. Wir sind ja auch ohne Sonnenschutzfaktor aufgewachsen. Da hat es halt das berühmte Nussöl gegeben. Da hat man sich eingeschmiert, dass man in Anführungsstrichen schön braun wird. Aber Sonnenschutzfaktor haben wir gar nicht gekannt. Und wie die Leute, denke ich mir, oft früher auf dem Feld in der brüteten Hitze gearbeitet haben, den Nacken teilweise verbrannt, einen Hut hat man vielleicht noch aufgehabt, die Hände verbrannt. Das war so eine schwere Arbeit in der größten Hitze und 2,5 Liter am Tag hat man auch nicht geschafft zu trinken, wenn man während der Arbeit was zu tun war. Da hat man nicht gesagt, ich habe meine Plastikflasche oder meine Isoflasche neben mir und habe da ein Getränk.
Vermutlich nicht, nee. Aber ich erinnere mich aus meiner Kindheit noch, dass die Frauen, die auf dem Feld gearbeitet haben, die haben immer ein Kopftuch getragen. Da ist keine mit bloßem Kopf in der Sonne gestanden. Und bei uns ist immer die Altbäuerin, das habe ich schon mal erzählt, die ist immer zum Nachrechern gekommen. Der Bauer hat dann über gemäht, also bei den Wiesen, die bei uns da so angrenzend sind. Und die alte Bäuerin ist aber gekommen zum Nachrechern. Die ist dann also hinter dem Ladewagen, wo der sein Gras oder Hai aufgeladen hat, ist die nachgegangen und hat wirklich jeden Halm so ungefähr noch zusammengerechert. Das war ganz genau, das ist alles was wert, das muss man alles einbringen. Und da hat die dann nachgerechert, da habe ich dann helfen dürfen. Und die hat immer ein weißes Kopftuch getragen. Mhm. Das war ein weißes, leuchtendes Kopftuch. Und zwar nicht so neckisch eng um den Kopf gebunden, sondern das ist weit vorgestanden. Das hat also auch die Stirn und die Augen geschützt. Und war vorn so bunten, so, also das war ein großes Kopftuch, was auch über den Nacken gegangen ist. Und die sind auch nicht ärmellos, damit sie schön braun werden, da auf dem Feld gestanden, sondern die haben halt eine Blusen oder etwas ziemlich langärmeliges angehabt und lange Röcke sowieso und feste Schuhe sowieso. Also die waren durch die Kleidung relativ gut geschützt.
Aber das sind Bilder, die du noch kennst aus deiner Kindheit.
Die kenne ich aus meiner
Kindheit. Weil die wird niemand mehr so sehen, die Leute.
Nee, die kenne ich aus meiner Kindheit noch. Gestern bin ich irgendwo vorbeigefahren, wo eine Frau, die war neben irgendeiner Maschine, die da auf dem Feld zugange war, ist eine Frau mit Kopftuch und Hosen allerdings quer übers Feld gegangen mit irgendeiner Flasche in der Hand. Die hat vielleicht jemanden, der da was gearbeitet hat, was zum Trinken gebracht oder keine Ahnung. Aber das war richtig ungewöhnlich, dass da ein Mensch geht und nicht nur Maschinen mit riesigen Reifen und einem Affenzahn durchs Dorf fahren oder so. Aber in meiner Kindheit war es tatsächlich so, weil der Grund bei uns ums Haus rum, das war ja früher ein Bauernhaus und der Grund ist verpachtet gewesen schon immer. Und deswegen habe ich also die bäuerliche Arbeit dieser Bauersfamilie, die unseren Grund gepachtet hat, mitgekriegt. Und meine beiden Eltern stammen ja auch aus Bauernhäusern. Das heißt, ich habe genau gewusst, was die machen und so. Und habe da teilweise helfen dürfen, war super stolz, dass ich heute auch nachrechnen darf.
Und weil das so eine ehrenvolle Aufgabe war.
Ja, weil das was Nützliches war, wo man was machen hat, Kinder. Und die Altbäuerin war wirklich auch nett. Die hat mich dann gelobt, dass ich das so gut mache und so weiter. Aber da war das eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen auf dem Feld waren, zu Fuß. Mhm. Und da entweder mit der Sense gemäht haben, ich weiß auch noch, dass die natürlich beim Eigrasen, das heißt, wenn der Bauer am Nachmittag oder auf Nacht, ist er mit dem Bulldog rausgefahren und hat halt eine Fuhre grünes Gras gemäht, um die Kühe abends zu füttern, ja. Und wenn der da beim Eigrasen draußen war, dann ist natürlich auch, hat er mit dem Ladewagen hat er das heimgefahren und aufgelegt. Und dann sind aber teilweise auch Leute noch mit dem Recher gekommen und haben so am Rand das, was da der Ladewagen nicht erfasst hat, ein bisschen zusammengerechert. Und da waren dann auch noch Leute auf dem Feld und das sieht man jetzt eigentlich kaum mehr. Es sei denn, man ist natürlich in sehr gebirgigen Gegenden unterwegs.
Wo man nur mit der Hand alles
macht. Wo einfach alles so buckelig und steil ist, dass da keine großen Maschinen und Bulldogs fahren können. Da sind natürlich schon noch Leute auf zwei Beinen mit Sensen und Rechen in der Hand unterwegs. Aber so am flachen Land sind riesige Bulldogs mit riesigen Maschinen, riesige Reifen, wo man richtig Angst hat, wenn die auch noch überbreit, wenn die da durch das Dorf donnern und über die Felder donnern. Also wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen da früher nötig waren, um so ein Feld abzuernten, ein Getreidefeld oder auch eine Wiese abzumähen und das zu Heu zu verarbeiten und dann aufzulegen und heimzufahren und wieder in die Heirim, also in den Heuraum zu verbringen. Was das für ein zeitlicher und personeller Aufwand war im Vergleich zu jetzt, das ist unglaublich.
Ja, und ich freue mich für jeden, der sich mal ausruhen kann, weil die in der Landwirtschaft arbeiten, weil die Leute haben ja immer was da. Selbst die alte Oma oder Austragsbäuerin hat da noch Kartoffeln gescheit oder Äpfel gescheit. Es hat immer jeder was gemacht.
Ja, und diese Altbäuerin, die bei uns immer zum Nachreichern gekommen ist, die hat den Satz, der mir nie aus dem Kopf geht, den hat die ganz oft gesagt, also wenn halt dann meine Mama hat da im Garten und ich habe irgendwie was gemacht oder so, dann ist sie aber vorbeigegangen und hat gesagt, gell, es ist schön, wenn man allbei was zum Grein hat. Den Satz werde ich nie vergessen, weil genau das ist es, was du gerade gesagt hast, dass immer was zu tun ist, wo man geht und steht, sieht man, Mensch, da müssen wir mal ein bisschen Unkraut zupfen und da ist was runtergefallen, das muss man aufbinden und die Johannisbeeren müssen geerntet werden und die Rosen müssen zusammengeschnitten werden und ich weiß nicht was, die Fenster müssen putzt werden und keine Ahnung. Also man hat immer was zum Greien sozusagen und das ist aber auch gut so, dass immer irgendwie was zu tun ist, dass man immer irgendwas Nützliches machen kann.
Das ist eigentlich wie so eine Melodie, die einen durchs Leben trägt.
Ja, also den Satz, den habe ich wahrscheinlich zum letzten Mal gehört, wo ich vielleicht 10 Jahre alt war oder so. Aber der geht mir nicht aus dem Kopf.
Ja, aber da ist Arbeit positiv belegt.
Das ist positiv, ja. Das ist gut, wenn man was zum Grein hat. Weil Grein ist ja jetzt keine schwere, wahnsinnige Arbeit,
sondern unter so wie der ich zusammen. Oder was zum
ja, so ein bisschen vor sich hin, immer so ein bisschen so was vor sich hin arbeiten, immer ein bisschen was erledigen.
Nachdem ich nicht im Garten helfen musste, weil wir gar nicht viel zum Helfen hatten, weil meine Eltern immer daheim helfen mussten. Mein Vater hat nämlich gesagt, das habe ich allerweil so dick gehabt, das Bärenbrocken. Da habe ich gedacht, was ist denn Brocken? Nachdem ich es nicht gemacht habe, habe ich es gar nicht gewusst. Dann habe ich es erfahren, Himbeerbrocken, Johannisbeerenbrocken, Stachelbeerenbrocken, also Zupfen. Aber Zupfen ist eigentlich zu wenig gesagt.
Zupfen ist zu wenig gesagt, weil...
Glauben.
Zupfen, na Glauben, dann ist schon spät.
Wenn
die wenn die schon runtergefallen haben, die Johannisbeeren, dann ist schon spät.
Bärenbrocken übersetzen.
Pflücken, eigentlich ja. Pflücken oder ernten. Aber weil pflücken sagt ja niemand in Bayern, das heißt einfach Brocken.
Das ist einfach jetzt das Wort dafür. So.
Das ist einfach das Wort dafür. Also ich finde, es gibt kein Wort in der Standardsprache, was das richtig trifft. Johannisbeerenbrocken, das ist Johannisbeerenbrocken. Johannisbeeren ernten, das ist ein bisschen schwach. Also wir brocken.
Wir brocken, aber es ist viel brockt worden um die Jahreszeit.
Es ist sehr
alle
viel brockt worden.
Alle kommen gerade.
Genau, das ist, ich hab die schwarzen Johannisbeeren sind schon alle brockt. Das sind die ersten, die zeitig sind. Die weißen sind auch schon brockt. Die waren auch schon fertig und jetzt die roten hängen noch dran. Ich hoffe, dass mir das Gewitter halt die nicht alle runterhaut. Und dann müssen die roten Johannisbeeren noch brockt werden. Die Stachelbeeren sind auch noch dran, müssen auch noch brockt werden. Also das ist ein einziges...
Was zum Grein?
Ich habe immer was zum Grein. Das ist ein einziges Gebrocke sozusagen. Und im Wald wachsen die Heidelbeeren. Die gibt es regional bei uns in der Rosenheimer Gegend, sagen sie Taubern dazu. Also Taubeeren, die Taubern. Da sagt keiner Heidelbeeren. Dann gibt es Regionen, wo es heißt Blaubeeren. Und dann so Richtung Oberpfalz heißen es Heiber. Also das... Ich nehme an, dass es Heubeeren sind, die Heidelbeeren, die Heiber, also entweder von Heidelbeeren Heiber oder von Heubeeren Heiber, weil es einfach zur Heuzeit reif werden. Also jetzt eigentlich so Juli, August, vielleicht nur im September, nein, beim richtigen am Berg oben, dass die Heidelbeeren reif sind. Und es gibt Jahre, wo unglaublich viele Heidelbeeren reif sind. Also es gibt auch Stellen, ich weiß, Stellen bei uns in den Berg, da kannst du keinen Schritt machen, ohne Heidelbeeren zu zertreten. Das ist unglaublich. Da bin ich, glaube ich, mal eine Stunde auf einem Fleck in die Heidelbeeren gesetzt und habe eine Stunde rund um mich brockt, weil so viele Heidelbeeren da waren.
Was machst du aus den Heidelbeeren? Schmarrn?
Ja, man kann es natürlich einen Schmarrn draus machen, man kann einen Kuchen draus machen, man kann eine Marmelade draus machen oder Kompott, aber ich tue die portionsweise einfrieren und dann im Laufe des Jahres halt verarbeiten. Also entweder zum Marmelade oder ins Müsli oder so.
Das konnten unsere Urahninnen nicht machen oder unsere Großmütter und Urgroßmütter, die haben es dann einkochen müssen.
Die haben es eingekocht, genau, die haben es eingekocht und entweder Kompott oder Marmelade draus gemacht.
Kompott wird also aus der Mode kommen, gell?
Kompott kommt total.
Denkst du an die Keller unserer Großmütter mit den ganzen Einweggläsern mit dem Kompott? Das hat, irgendwann mal war alles grau, wenn da nicht so ein verblichenes Etikett draufpappt gewesen wäre, hätte man gar nicht mehr gewusst, was für ein Kompott das ist.
Was da drin eigentlich schwimmt, genau. Weil das Kompott, also erstmal hat man natürlich alle Früchte, die man so geerntet hat, auch die Äpfel und die Birnen und alles, hat man als Kompott eingekocht. Und erstens das, weil man es nicht einfrieren hat können und weil man so viel Marmelade auch gar nicht gebraucht hat und weil man auch nicht so viel Zucker gehabt hat, um endlos viel mit Zucker zu konservieren. Und so hat man es einfach einwecken oder in Österreich einrexen können, weil da haben die Weckgläser, die bei uns Weckgläser heißen, haben da Rexgläser geheißen. Und zweitens, weil es einfach sehr viel mehr Mehlspeisen gegeben hat. Und zu so einer druckern Mehlspeise, bevor man dann Schnackler kriegt, also bevor man Schluck aufkriegt, weil der so druckt, braucht man Kompott dazu.
Schnackler. Genau. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich glaube, als Kind zuletzt hast du einen rechten Schnackler.
Ja, also wir haben nur Schnackler gesagt. Ich habe jetzt erst im Erwachsenenalter gelernt, dass das Schluck auf heißt. Nein, als Aufhochdeutsch.
Ein Schnackler. Über Kräuter, Beeren, Gemüse ernten und konservieren, über die schnelle küchende Erntezeit unterhalte ich mich gleich weiter mit Dorothea Steinbacher nach den Elfer-Nachrichten und dann der Magrein und Ratschen und Brucker. So schöne bayerische Ausdrücke, man merkt erst, wenn man sie wiederhört, dass man einfach die in Vergessenheit geraten sind.
Schaut ja, drum. Weil es keiner mehr benutzt.
Weil es keiner mehr benutzt, weil es die Arbeitstätigkeit gar nicht mehr gibt. Und dann hören wir uns gleich wieder.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und zur zweiten Stunde von unserem Ratsch sagt herzlich grüß Gott Hermine Kaiser. Ums Wetter geht's heute ohnehin, nicht nur wenn Sie aus dem Fenster schauen, weil das Wetter ja für die Ernte wichtig ist. Wir haben gerade übers Konservieren und Gemüseernten gesprochen und natürlich ganz wichtig, die Namenstage kommen in der zweiten Stunde noch vor und es ist ja Fest- und Festspielsommerzeit in Bayern und da ist ja viel geboten und ich finde das so schön, jedes kleine Dorf hat irgendwas besonders, gerade dass man nur rumkommt in Bayern, weil überall was Schönes ist und ich finde das immer so berührend, wenn an kleinen Orten die Gemeinschaft sagt, wir machen was, wir machen heuer unser Fischerfest und wir machen unser Blasmusikfest und wir machen unser Weiherfest und wir machen unser Festl von der Freiwilligen Feuerwehr. In Bayern im Sommer ist schon schön. Das Kompott, darüber haben wir schon gesprochen, das ist auch ein aussterbendes Gericht. Die vielen Weckgläser, haben wir ja vor den Nachrichten schon gesagt, die waren in jedem Keller. Zwischen Waschpulver war es Kompott. Oder im Winter, dann hat man einen Rumtopf rausgeholt. Das war ja auch das Obst, das man gebraucht hat für einen Rumtopf.
Ja, aber das war was Besonderes, weil das mit dem vielen Alkohol und so ein Kompott, das hat man einfach für den Alltag gebraucht. Unglaubliche Mengen von Kompott. Also das war auch der Stolz jeder Hausfrau, diese Reihen von Weckgläsern mit diversen eingeweckten, nicht nur süßen Kompotten, sondern auch Gemüse, also von Bohnen über Gelbwurm und ich weiß nicht, was alles eingeweckt wurde, weil das einfach eine Möglichkeit war, weitgehend ohne Zucker, ohne Alkohol, nur unter Zuhilfenahme von diesem Vakuumieren da in dem oder Sterilisieren in diesen Weckgläsern, etwas zu konservieren und bei also nicht tief zu kühlen, sondern bei Zimmertemperatur aufbewahren zu können, ohne dass es schlecht war. Und deswegen haben die so viel Kompott gemacht und so.
Und dass man auch im Winter Vitamine hat.
Ja. Natürlich hat man auch was eingelegt, man hat Sauerkraut eingelegt, man hat andere Gemüse fermentiert und so, man hat was getrocknet, aber
Äpfel
trotzdem
im Keller gehabt.
Äpfel eingemietet, Zwetschgen gedörrt, Birnen gedörrt und so. Und trotzdem waren das lange nicht Durststrecken, sondern ja Vitamindurststrecken und Hungerwinter. Ja, und umso mehr musste halt im Sommer und im Herbst vorgesorgt werden, dass alles geerntet und konserviert wird, was man irgendwie kriegen hat können. Vor allem, ich habe vorher angesetzt zu sagen, in der Oberpfalz und in Richtung Bayerischen Wald, besonders die Heidelbeeren, die Heuber, was bei uns die Daubern sind, die Taubeeren, weil die von so einem leicht weißlichen Belag oft überzogen sind. Deswegen heißen sie Taubeeren, die Daubern. Und die hat man früher eben auch eingeweckt, zu Kompott verkocht und so. Und da gibt's viele Sprüche über die Schwarzbärleit. Schwarzbären haben's auch geheißen teilweise. Weil früher waren das arme Leute, die Schwarzbären oder Heiber zum Heiberbrocken in Woldganger sind. Und die dann nämlich nicht für sich selber, sondern an die Aufkäufer verkauft haben. Die weiterverkauft haben. Und als das Ganze dann fabrikmäßig geworden ist, sind also ganze Familien da zur Erntezeit in den Wald gezogen, um Heidelbeeren zu Brucker. Und trotzdem sind die Heidelbeerbrucker von anderen verspottet worden, weil das tendenziell halt wirklich Leute waren, die es nötig gehabt haben, die arm waren. Da gibt es viele Spottgedichte auf die Heiberleit, Schwarzbärleit oder Schwarzbärleit. Schwarzbärleit sind gar nicht gescheit. Gängern haben, wenn's elfe Leit. Gängern Gessler auf und ab. Leitler kauft's mir Schwarzbär ab. Schwarzbär kann ich selber zupfen und ein paar ins Maul rein rupfen. Also, und da gibt's diverse solche überlieferte Spottgedichte auf die Schwarzbärleit. Es werden ja immer noch in solchen Gegenden Heidelbeeren in großem Stil wild geerntet und dann an Aufkäufer verkauft, auch wie Schwammerl und so weiter. Aber diese große Ernte von Heidelbeeren zum Beispiel aus der Not, wo also arme Menschen, arme Familien wirklich mit Kind und Kegel da in den Wald sind und den ganzen Tag gepflückt haben, das ist weitgehend vorbei.
Auch das. Jetzt kommen wir dann zum Festspiel Sommer in Bayern. Da ist ja einiges los. Ich habe gerade gesagt, in jedem Dorf gibt es irgendein Festl, gerade dass man vom Festl zu Festl hupfen kann. Und ich finde das, wie ich gerade gesagt habe, so schön, dass Leute was machen in ihrem Ort.
Ja, gerade würde ich sagen, also heute müssen die Leute nicht mehr in Wald gehen zum Schwarzbären oder Heidelbeerenbrucker, sondern heute können sie zum Feiern gehen. Und Anlässe gibt es genug im Sommer in Bayern. Es gibt Feste, die jedes Jahr stattfinden, wie zum Beispiel der Kochalball, der schon mal fast ausgestorben war und der in den 1980er Jahren, 1989.
89, zum 200 Jahre Englischer Garten, glaube ich, kann ich mich erinnern.
Genau, wiederbelebt worden ist. Und seither findet der jedes Jahr statt. Und mit viel Glück am dritten Sonntag im Juli, wird er gefeiert. Also dieses Jahr am 19.07., das ist, glaube ich, der dritte Sonntag. Jedenfalls
19.07. Nächster Sonntag ist das.
Der nächste Sonntag
ist das. Heute ist der 14., genau.
Gibt es einen Kochalball im chinesischen Turm. Und woher der komische Name kommt, von den Kochallen. Das waren also die Köchinnen und die Dienstmädchen und Dienstboten überhaupt in den vornehmen städtischen Haushalten. Das ist also ein städtischer Brauch. Die wollten natürlich auch zum Tanzen gehen, aber die mussten ja bei ihrer Herrschaft sein und kochen und haben nur ganz in der Früh weg können und haben halt dann Mittag wieder zum Kocher daheim sein müssen. Und so hat sich das entwickelt, dass die, wenn die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist, in der Dämmerung, haben die sich zum Tanzen getroffen und der Kochalball findet heute im englischen Garten am chinesischen Turm statt.
In München.
In München, ja, genau. In aller Herrgottsfrüh kann man da kommen, es spielt Musik, es werden traditionelle Tänze getanzt, die werden auch vorgetanzt von Tanzmeisterinnen.
Tanzmeisterinnen und Tanzmeister und Tanzmeistern, sind da, und die können es wirklich.
Genau, die Münchner Française zum Beispiel. Und Polka kann man da tanzen und man kann sich selber was zu essen mitbringen. Es gibt aber auch Verköstigung durch die Wirte. Und dieser Kochalball ist sehr begehrt. Also es kommen zigtausend Menschen teilweise und dann kann man nur die Daumen drücken, dass am nächsten Sonntag in aller Herrgottsfrüh um 5 Uhr ein schöner Tag anbricht und dass es nicht schüttet. Aber auch wenn es schüttet, glaube ich, findet der bei jedem Wetter statt.
Wenn Leute feiern wollen, da ist meistens Wetterwurst.
Dann finden sie eine Möglichkeit dazu, genau.
Feiern in Bayern macht man am liebsten im Monat Juli. Wir haben schon gerade über den Kochalball rund um den chinesischen Turm in München gesprochen, was von einem kleinen Festl zu einem, ja, fast wie das Oktoberfest, zu einer Riesenveranstaltung geworden ist. Aber es gibt noch viel anderes in Bayern, Dorothea Steinbacher.
Ja, und zwar gibt es zum Beispiel ein Festspiel, muss man schon sagen, das nur alle paar Jahre stattfindet, so ungefähr alle 3 Jahre. In Tutzing, die Tutzinger Fischerhochzeit. Und deswegen wollte ich das kurz verzeihen, weil das so eine rührende Geschichte ist, die danach gespielt wird. Und dieses Jahr ist es eben wieder so weit, dass die in Tutzing wieder die Tutzinger Fischerhochzeit feiern. Und wie der Name das schon sagt, ist es tatsächlich eine Hochzeit von zwei Fischerskindern, die erst zusammen nicht kommen konnten, die armen Fischerskinder. Die Veronika und Michael, die wollten heiraten und waren also verliebt und wollten heiraten. Und da waren beides Fischerkinder. Und in Tutzing, wo sich das Ganze abgespielt hat, gibt es seit dem 16. Jahrhundert ein Schloss, das damals im Besitz des Grafen von Viereck war. Und während der Napoleonischen Kriege war der Sohn des Hoffischers Gröber, nämlich der Michael, eigentlich unabkömmlich. Also der war vom Kriegsdienst freigestellt und musste also nicht in den Krieg ziehen. Aber der alte Fischer, der Vater von dem Michael, der war so im Streit mit dem Grafen von dem Schloss. Und deswegen war der Graf so stinksauer und hat dann im Ärger verfügt, dass der Fischersohn Michael 1812 trotzdem in den Russlandfeldzug ziehen muss. Und kaum war der aufgebrochen, dann hat die Fischerstochter Veronika Bierbichler aus Ambach, also auf der anderen Seite, die Nachricht bekommen, dass er verstorben ist, dass er gefallen ist, der geliebte Michael. Und dann war die vollkommen verzweifelt. Und eines Tages ist aber dann ein total zerlumpter Landstreicher in den Ort gekommen. Und keiner hat ihn erkannt und alle wollten ihn schon davonjagen. Dann hat als erstes der treue Hofhund vom Fischer Gröbner angeschlagen und hat ihn erkannt als Michael. Und auch die liebende Veronika hat ihn dann erkannt. Und dann haben sie geheiratet und sogar der Graf und der alte Fischer Gröber haben sich wieder versöhnt.
Oh, das ist ja wie in einer Operette. Und war das die legendäre Fischer-Froni dann? Das kann sein, da gab es viele Fronis.
Könnte schon sein, aber ich glaube, da gab es viele Fronis. Das war jetzt die Veronika von der Tutzinger Fischerhochzeit.
Und was hat da gefeiert, dass sie geheiratet haben?
Die stellen diese ganze Hochzeit nach, auf Booten, auf Schiffen, die sind gekleidet in Biedermeierkleidung, also schön. In der Zeit, in der das ja auch gespielt hat.
Schön malerisch auch, ja.
Genau, also das ist dieses Brautpaar, das wird traditionell auch von Fischerskindern gespielt, heute noch. Und also nicht Kindern, sondern jungen Erwachsenen, die aber aus einer Fischerfamilie stammen. Und die fahren mit Booten, mit geschmückten Booten über den See und dann heiraten die. Und dann gibt es eine große Hochzeitsgesellschaft. Und natürlich ist auch die Grafenfamilie Viereck, die damals in dem Schloss gewohnt haben, anwesend. Die haben sich ja wieder versöhnt. Und die sind natürlich in edler städtischer Biedermeierkleidung anwesend. Und da wird also in Tutzing zwei Tage lang gefeiert. Am 25. genau, Wochenende. 25. und 26. Juli. Das ist also in quasi eineinhalb, zwei Wochen das Wochenende. Da wird in Tutzing die Fischerhochzeit gefeiert. Und das findet nur alle paar Jahre statt. Also da hat man nächstes Jahr nicht mehr die Chance, das anzuschauen. Das muss man sich dieses Jahr anschauen. Jedes Jahr dagegen gibt es zum Beispiel das Pichelsteinerfest in Regen.
Wie kennt man den Eintopf?
Da kennt man den Eintopf, genau. Ich kannte auch nur den Eintopf. Meine Mama hat nämlich ab und zu ein Bickelstorner, hat das bei uns geheißen. Bickelstorner, und ich habe mir eigentlich nie gefragt, wieso das Bickelstorner heißt. Aber das Pichelsteiner, woher der Name kommt, da gibt es verschiedene Versionen. Das Netteste finde ich, da gibt es im Lallinger Winkel einen Büchelstein. Das ist ein Berg. Ein Büchelstein, und da hat angeblich die Wirtin Auguste Winkler aus Grattersdorf 1850 für eine Gesellschaft am Büchelstein einen Eintopf gekocht und hat halt alle Reste eingeschmissen. Und das hat so gut geschmeckt, dass dann sogar der Sohn des Fürsten Bismarck, der da durch die Lande reiste, das probiert hat. Und alle fanden es gut, und so ist der Eintopf vom Büchelstein zum Pichelsteiner geworden. Das ist die eine Version. Und in Regen gibt es auch eine Geschichte, dass in Regen eine Bäuerin den Tränk, den Pandur und seine Leute verpflegen hat müssen. Und die hat aber auch kaum mehr was da gehabt. Dann hat sie alles, was gehabt hat, Fleisch und Gemüse und so in einen Topf geworfen, ein bisschen gewürzt und zusammengekocht. Und das hat denen auch so gut geschmeckt. Und deswegen feiert man jetzt in Regen das Pichelsteinerfest.
Was erzählst du um die Mittagszeit? Da kriegt man gleich Appetit. Beim Schmarren hat schon mein Magen geknurrt und jetzt noch Pichelsteiner.
Andersrum war er schau, dass man jetzt einen Teller Pichelsteiner und zur Nachspeise einen Schmarren und einen Kompott dazu. Das wäre hervorragend.
Nee, aber wir freuen uns über das Pichelsteinerfest.
Pichelsteinerfest in Regen, da ist ein Haufen geboten. Das ist vom 24. Juli bis zum 29. Juli dieses Jahr. Und da gibt es riesige Aktionen und Musik. Also das ist wirklich tagesfüllend jeweils. Und natürlich gibt es ein Pichelsteiner zum Essen. Es gibt einen großen Festumzug an dem Sonntag und so. Und es gibt ein Pichelsteiner zum Essen. Und für die, die es nicht kennen, sollte man vielleicht kurz erklären, was es ist. Also es ist eigentlich ein relativ schlichter Eintopf, muss man sagen, aus dreierlei Fleischsorten, nämlich Rindfleisch, Schweinefleisch und Kalbfleisch. Das wird in so gulaschgroße Würfel geschnitten. Und dann kommt halt das übliche bayerische Gemüse mit Wurzelgemüse, Kartoffeln, Lauch, Gelbwurm, Sellerie, so. Und vielleicht ein bisschen Bädersee und dann Salz, Pfeffer, Paprika. Und das, ich glaube, den Geschmack gibt es, wird dann mit Fleischbrühe aufgegossen. Den Geschmack gibt es, dass es alles zusammen ordentlich durchkocht. So.
Und geschichtet muss sein, weil wenn man es umrührt, gibt es einen rechten Bart.
Genau, das muss geschichtet sein.
Hast du den Fehler auch schon gemacht?
Nein, weil ich habe das ehrlich gesagt noch nie selber gekocht, aber die Mama hat es oft gekocht und es war ganz wichtig, dass es in Schichten eingeschichtet wird, das Fleisch und das Gemüse und immer Gewürz dazwischen.
Bisschen dann Kümmel drauf noch.
Deckel drauf und kochen lassen. Und das war ein ganz besonderer Geschmack und das gibt es natürlich beim Pichelsteiner Fest in Regen auch zu essen. Das berühmte
Pichelsteiner. Das klingt doch schon vielversprechend. Dann hast du noch das Nibelungenfestspiele in Plattling aufgeschrieben.
Ja, weil die...
Das Ganze findet man auch in einem Brauchtums- und oberbayerischen Brauchtums- und Festtagskalender. Von
altbayerischen, in unserem altbayerischen
Festtags... Entschuldigung, altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender mit der schönen Kuh vorne drauf.
2026,
die, genau. Wie viele Ausgabe ist das jetzt schon?
Das ist immer eins mehr als Jahr. Also das ist die 27. Ausgabe. Also den ersten haben wir geschrieben für das Jahr 2000.
Ich sammle die ja. Die sind ja immer... Es ändert sich ja so viel, wie du sagst. Der Tutzinger Fischfest ist ja nur alle paar Jahre und... oder Tutzinger Fischhochzeit. Das ist so spannend, immer wieder in diesen Kalender rumzublättern, in dem altbayerischen.
Ja, also der ist sehr beliebt und viele Leute sammeln den, weil ich kriege immer wieder Anfragen nach einem alten Kalender, der nicht mehr verfügbar ist. Die werden auch nicht verkauft irgendwie antiquarisch, sondern die Leute sammeln die, weil wir ja wirklich für jedes Jahr neue redaktionelle Beiträge über verschiedene Feste und Bräuche schreiben. Und also alles zusammen wäre eigentlich ein schöner Querschnitt über bayerisches Brauchtum, altbayerisches Brauchtum in den drei altbayerischen Regierungsbezirken.
Ach, drum ratschen wir schon seit 11 Jahren miteinander. Da fahren wir alles über bayerisches Brauchtum.
Was? Ja, die Nibelungenfestspiele in Plattling. Da ist der Ruf der Festspielteilnehmer ist hoch, Plädelingen hoch, weil Plattling nämlich als Plädelingen bezeichnet worden ist und tatsächlich im Nibelungenlied. Das Nibelungenlied umfasst ja ungefähr 2400, 2500 Strophen mit jeweils 4 Zeilen und in einer einzigen dieser Strophen beschreibt der Dichter Plattling als den Mittelpunkt des Nibelungenzuges, der von Worms nach Estergom führt. Und lässt da die Königin Kriemhild, die Witwe von dem ermordeten Siegfried, in Plattling mit ihrem Onkel, dem Bischof von Passau, zusammentreffen. Und Plattling heißt nicht Plattling in dem Dokument, sondern Plädelingen. Und diese 4 Zeilen in diesem großen, umfangreichen Nibelungenlied sind der Anlass dafür, dass die in Plattling das Nibelungenfestspiel eingeführt haben. Mhm. Zum Stadtjubiläum 1988 zum ersten Mal. Und seitdem gibt es jedes Jahr mit einem historischen Markt und einem Historienspiel. Und da gibt es Zeltlager und der Tross von den Grafen mit, ich weiß es nicht, vielen Gerüsteten und Fußsoldaten und natürlich gibt es was zum Essen und zum Trinken und es gibt einen Mittelaltermarkt und alles Mögliche. Und also hoch, Plädelingen, hoch in Plattling, die Nibelungenfestspiele.
Wie viel nochmal dürfen wir das
rufen? Das weiß ich jetzt gar nicht, an welchem Datum das Moment einmal in diesem Jahr genau ist, aber man kann das einfach nachschauen.
In Plädeling, in Plattling.
Genau, Nibelungenfestspiele in Plattling. Im Juli.
So, jetzt haben wir gerade noch was von einem lieben Hörer aus Deisenhofen, Oberhaching, gehört, dass er gesagt hat, da hat es einen Spruch gegeben bei einer daheim, wenn es noch gerade rang, dass der Trick davor sprang. Aber jetzt ist die Musik aus gewesen, jetzt haben wir nicht mehr weiterhören können. Das machen wir dann gleich. Das ist auch von Daubeinbrocker gekommen, weil wir dann eben so schwarze Finger und schwarze Hände wahrscheinlich gehabt haben. Also vielen Dank Ihnen allen. Wir kommen während der Sendung immer so schlecht dazu, all Ihre netten Nachrichten zu beantworten. Aber wir lesen und hören alles danach und freuen uns, dass Sie Freude haben am bayerischen Brauchtum und uns Ihre Erinnerungen mitzuteilen. Da freuen wir uns immer, Dorothea, gell? Wenn wir danach sagen, mei, da hat der geschrieben und die geschrieben und die haben noch viel lustigere Erinnerungen. Es ist schön, gemeinsam Erinnerungen zu teilen an unsere gemeinsame bayerische Geschichte. Jetzt kommen wir aber zur Apostelteilung. Das hast du mir auch schon mal gesagt und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, Dorothea.
Genau, die Apostelteilung findet am 15.07. statt. Hätte ich bald gesagt, die wird am 15.07. gefeiert oder der Apostelteilung wird am 15. Juli gedacht.
Also morgen?
Also morgen, genau. Die steht oft noch im Kalender, oft auch nicht mehr, weil sie mittlerweile schon fast in Vergessenheit geraten ist. Und das ist ein Ereignis, an das man früher intensiv gedacht hat und wo es auch einige Bräuche drumherum gegeben hat. Und das hat aber dann zu solchen abergläubischen Umtrieben geführt, dass das natürlich der Kirche ein Dorn im Auge war, weil das mit dem ursprünglichen Sinn nichts mehr zu tun gehabt hat. Und schließlich ist es sogar aus dem Kalender gestrichen worden. Aber am 15.07. haben die Leute früher die Apostelteilung begangen oder auch den Apostelscheidtag. Der steht immer noch manchmal im Kalender drin. Manchmal steht auch der lateinische Name Divisio Apostolorum drin. Das ist einfach das Gedenken an den Tag, an dem Jesus angeblich die Apostel in alle Himmelsrichtungen ausgesandt hat, damit sie das Evangelium verbreiten, damit sie predigen und heilen. Und das gibt sogar eine Bauernregel. Immer wenn es eine Bauernregel gibt, die sich auf einen besonderen Tag bezieht, dann weiß man, dass der Tag im Bewusstsein der Menschen vorhanden war und wichtig war. Weil die Leute haben ja früher nicht gesagt, am 15. Juli gehe ich da und da hin, sondern die haben gesagt, am Tag Apostelteilung gehe ich da oder am Magdalenentag oder so. Die Bauernregel heißt, ist Apostelteilung schön, kann das Wetter der sieben Brüder gehen. Und der Siebenbrüdertag, der war ja am 7. Juli, teilweise auch am Siebenschläfertag wird der gefeiert, am 27. Juni. Und der Apostelteilungstag, also morgen, der 15.07., ist also ein bedeutender Wetterlostag, der dann das Wetter der kommenden Wochen angeblich bestimmt. Was die Menschen gespielt haben am Apostelscheidtag, das kommt uns heute ganz lustig vor. Und zwar haben die Apostellosen gespielt. Und das ist etwas, was offensichtlich seit Hunderten von Jahren verbreitet war, weil nämlich der Zisterzienser Cäsarius von Heisterbach, der im 12. und 13. Jahrhundert gelebt und gearbeitet und aufgeschrieben hat, schon der berichtet von dem Brauch. Also das ist über 800 Jahre alt und wahrscheinlich hat es ja auch vorher schon gegeben. Auf kleine Zettel haben die Leute die Namen der Apostel geschrieben und jeder Mitspieler hat dann ein Los gezogen. Und der Apostel, dessen Zettel, dessen Namen man gezogen hat, den musste man dann ein Jahr lang ganz besonders verehren. Mhm. Und unter dessen Schutz stand man aber auch. Ja. Und schwangere Frauen zum Beispiel haben den Tag gern genutzt, um einen Schutzpatron für ihr ungeborenes Kind zu losen. Und in der Kirche ist es offenbar auch durchgeführt worden, sogar die Pfarrer waren da beteiligt, da hat man 12 Kerzen aufgestellt und jede Kerze hat den Namen von einem Apostel bekommen. Und dann haben alle gewartet, welche Kerze als erstes ausgeht und dann reihum so. Und jeder hat natürlich vorher eine Kerze für sich ausgesucht und so ist man zu seinem Schutzpatron, zu seinem Apostel gekommen. Und natürlich gab es dann beliebtere und weniger beliebte Apostel und dann hat man teilweise nochmal nachgezogen und nachgelost, damit man einen beliebteren Apostel erwischt. Und weil jeder Apostel ja
ohne notariellen Beistand.
Aber absolut und ohne Gewehr. Aber jeder Apostel natürlich für ein als Schutzpatron für ein bestimmtes Gebiet stand und man da seinen Liebling gehabt hat und den wollte man natürlich erwischen. Und so weiter. Also das war dieser Apostelscheidtag und die Feier der Apostelteilung und des Apostellosen, was man am 15. Juli, also am morgigen Tag, gefeiert hat.
Hast du denn einen Lieblingsheiligen, wenn du dich schon so gut auskennst mit all unseren Namenspatronen, Heiligen und Fastheiligen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt natürlich ist die Dorothea, die meine Vornamenspatronin, mit der habe ich mir natürlich intensiver als mit anderen beschäftigt. Und die finde ich schon sehr sympathisch. Also ich muss sagen, da hat das Schicksal mir einen guten Namen zugelost, weil das ist die Patronin der Gärtnerinnen. und der Blumenbinderinnen, weil die ja immer mit dem Engel, mit dem Blumenkörbchen dargestellt wird. Und das ist etwas, was mir schon sehr gut gefällt. Ja. Also das passt zu mir und das gefällt mir schon sehr gut.
Aber noch eine andere wichtige Heilige vom Chiemsee, wo unsere Dorothea Steinbacher doch vom Chiemsee, unsere liebe Frau vom Chiemsee, die einmal im Monat zum Ratsch kommt, die haben wir jetzt auch noch. Die hat übermorgen Namenstag am 16. Juli.
Das ist die Irmengard, die selige Irmengard von Chiemsee. Und das ist nun ganz sicher eine historische Persönlichkeit. Es gibt ja viele Heilige, die irgendwann in grauer Vorzeit gelebt haben. Viele wie die paar, auf die man dann vielleicht später auch noch kommen, Margareta, Magdalena und so weiter, die sind ja alle in den ersten christlichen Jahrhunderten, haben die angeblich gelebt und spielen ihre Legenden. Und da ist man nie sicher, ob das wirklich eine historische Person war oder ob sich einfach viele Legenden um irgendwas gesponnen haben. Die selige Irmengard von Frau Chiemsee dagegen ist wirklich eine historische Person, die im 9. Jahrhundert gelebt hat. Die ist 866 gestorben. Das weiß man ganz genau, weil man ihr Grab gefunden hat auf der Fraueninsel. Die war ja die erste Äbtissin wahrscheinlich in dem neu gegründeten, oder nicht neu, aber in dem Frauenkloster auf der Fraueninsel, dem Benediktinerinnenkloster, angeblich auch von Tassilo gegründet. Der hat ja unendlich viele Klöster gegründet. Und das Kloster auf der Fraueninsel ist dann angeblich von der Irmengard von Chiemsee. Unter deren Äbtissinnenzeit ist es so richtig aufgeblüht. Die hat sich auch um die Menschen in der Umgebung gekümmert, weil das Kloster Frauen Chiemsee damals mit sehr reichen Besitzungen und auch Immobilienbesitz ausgestattet war. Weil natürlich nur edle Frauen, adelige Töchter in so ein Kloster früher eingetreten sind und die mussten natürlich ihren Besitz mitbringen, die mussten den Besitz dem Kloster überantworten, da waren keine armen Mägde, die da ins Kloster gegangen sind. Und so ist das Kloster immer reicher geworden, die haben Besitzungen bis nach Südtirol gehabt, haben von dort in Wein bezogen. Und die Irmengard hat sich also um die Menschen in der Umgebung, die armen Menschen, aber die Anwohner am Chiemsee auch gekümmert und das heißt, zu Irmengards Zeiten gab es keine Armen im Chiemgau. Die hat dann die Armenspeisungen eingeführt und ist sehr jung, mit 33 Jahren, gestorben und ist im Münster auf der Fraueninsel, was damals noch kleiner war als heute, bestattet worden. Das Grab hat man auch gefunden in dem alten Teil der heute noch zu sehenden Kirche. Dann hat man ihre Gebeine erhoben, sagt man da. Das heißt, man hat ihre Gebeine aus dem Grab geborgen. Die sind inzwischen kostbar gefasst worden und liegen jetzt in der Irmengard-Kapelle. Das ist eine Chorkapelle des inzwischen größer gewordenen Münsters in einem beleuchteten, gläsernen Sarkophag. Die kann man anschauen, wenn man da den Chorumgang rumgeht. Und seit wenigen Jahren, muss man sagen, oder wenigen Jahrzehnten, sind die Gebeine auch wieder vollständig, weil als man ihr Grab geöffnet hat, hat nämlich der Kopf, also der Schädelknochen des Kopfes gefehlt. Und das konnte man sich erst gar nicht erklären. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Seoner Mönche diesen Kopf an sich genommen hatten, weil die wollten halt auch eine Reliquie dieser sehr verehrten, seligen Irmengard haben. Es ist dann überprüft worden und angeblich konnte man mit einem DNA-Nachweis feststellen, dass die Gebeine zusammengehören und jetzt sind sie wieder zusammen und sind sehr verehrt im Münster auf der Fraueninsel, in der Klosterkirche auf der Fraueninsel. Und ihr Feiertag, ihr Gedenktag ist der 16. Juli. Und immer an dem Sonntag, der diesem Gedenktag am nächsten liegt, wird das große Irmengard-Fest auf der Fraueninsel gefeiert. Das ist dieses Jahr der 19. Juli, also auch der
nächste Sonntag.
Ganz groß mit Gebirgsschützen und Trachtenprozession. Also da ist die Fraueninsel, die ohnehin nicht sehr groß ist, wirklich voll. Aber das ist ein tolles Fest, das Irmengard-Fest auf der Fraueninsel.
Die Namenstage im Juli, da wird uns unsere Familie zum Beispiel auf jeden Fall die Magdalena gefeiert, unsere Kleinste, und die Anna, weil der Anna-Tag ist am 26. Juli, wie ich weiß, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Namenstag in Bayern. Aber jetzt haben wir noch andere davor. Wir haben gerade die Irmengard gehabt übermorgen, dann kommt der 20.07.
Der 20. mit der Margareta. Die Margareta ist ja auch eine wichtige, die sogar zu den 14 Nothelfern gehört, die Margareta. Und die zählt auch natürlich zu den drei heiligen Madeln in Bayern, die Barbara, Katharina und die Margarete. Und als vierte gehört dann die Dorothea dazu, dann hat man die vier Virgines Capitales. Aber die Margareta von Antiochien ist ganz bekannt als eine der 14 Nothelferinnen, eine der wenigen Frauen, die da dabei ist. Die soll ja von einem Drachen verschlungen worden sein oder zumindest mit den Zähnen und mit den Krallen festgehalten worden sein. Und der böse Drachen, es gibt unglaublich viele Versionen dieser Sage. Entweder der heilige Georg hat den Drachen besiegt, das war der Drachen von der Margareta. Teilweise sind es aber auch getrennte Sagen, dass die Margarete selber aus dem von dem Drachen sich loseisen konnte oder aus dem Bauch des Drachen entkommen konnte, allein indem sie das Kreuzzeichen geschlagen hat und dann hat der Drache sie quasi wieder ausgespuckt. Das wird dann teilweise als Parallele zum Jonas im Wal gesehen, der ja auch 3 Tage im Bauch vom Wal war und dann unversehrt wieder herausgekommen ist. Aber weil die Margareta unversehrt aus dem Bauch des Drachens entkommen ist und den Drachen dann hinterher auch noch besiegt hat, ist die Margareta zur Schutzpatronin der Schwangeren und Gebärenden geworden, weil die nämlich gesagt haben, so wie die Margareta vollkommen problemlos aus dem Bauch vom Drachen gekommen ist, so problemlos möchte ich mein Kind gebären. Und da haben die Frauen halt um eine gute Geburt, eine gute Entbindung gefleht und haben die Margareta angebetet. Und weil die Margareta halt mitten im der Erntezeit, mitten in der heißen Gewitterzeit, ihren Gedenktag hat am 20. Juli, wurde sie auch zu einer wichtigen Wetterheiligen. Mhm. Und die nächste auch wichtige Wetterheilige, das ist die Magdalena, die du schon erwähnt hast. Am 22. Juli hat die Namenstag.
Es gibt wieder ganz viele Magdalenas, Lenis.
Das ist ein ganz beliebter Vorname, war schon immer ein beliebter Vorname und ist auch heute in modernen Zeiten wieder sehr beliebt. Vor allem auch die Abkürzungen Lena, Leni und so weiter. Der Name heißt eigentlich Maria aus Magdala. Also das ist ein Ort Magdala. Und die Magdalena ist eben die Frau aus Magdala gewesen. In der Geschichte von der Magdalena, in der historischen Geschichte, haben sich eigentlich mehrere Legenden vereinigt. Das ist einmal die sündige Büßerin, also die war eine Sünderin, die Magdalena, und hat dann in der Wüste gebüßt. Und wird dann oft als Büßerin in der Wüste dargestellt, unbekleidet, nur von ihren langen, gelösten Haar bekleidet. Also die ist quasi komplett eingehüllt durch ihre langen Haare. Deswegen ist sie nebenbei zur Patronin der Friseure geworden. Sowas finde ich immer so lustig. Aber die Magdalena ist eben auch eine ganz wichtige Wetterheilige. Und es gibt unglaublich viele Bauernregeln an ihrem Tag. Zum Beispiel heißt es eben, an Magdalena regnet es gern, weil sie weint um ihren Herrn. Die Magdalena war eben bei der Kreuzigung dabei, war bei der Kreuzabnahme dabei, war eine der engsten Vertrauten von Jesus, eine der engsten Vertrauten von Christus. Manche Forscher sagen ihr sogar eine ganz enge Beziehung zu Jesus nach. Manche sagen auch, Jesus hat die Kreuzigung überlebt und ist dann mit Magdalena nach Südfrankreich ausgewandert. Also es gibt da diverse Geschichten, an denen auch die Magdalena beteiligt ist. Und in München erinnern wir uns an die Magdalena, weil es ein Magdalenenfest
gibt. Im Hirschgarten.
Im größten Biergarten weit um. Das dauert noch bis zum 19.07., also bis kommenden Sonntag, ist ein kleines familiäres Volksfest. Beruht auf einer alten Magdalenenkapelle, die jetzt im Nymphenburger Schlosspark, an die erinnert wird durch die Magdalenenklause. Also die Magdalena ist da omnipräsent. Und 2 Tage später schon hat noch ein ganz wichtiger Heiliger
Namenstag. Ja, ohne den ist bei uns nicht Auto gefahren worden.
Der Christophorus, genau. Und früher war in jedem Auto eine Christophorus-Plakette, weil das der Christophorus nämlich der Schutzpatron der Reisenden ist. Der soll Reisende und Fahrende und unterwegs Seiende beschützen, weil er nämlich der, nicht Fährmann, aber der, der über die Furt tragende war, der Menschen durch einen Fluss an einer Furt durch einen Fluss getragen hat. Und eines Tages kam ja bekanntlich jemand, der getragen werden wollte, und der wurde dann immer schwerer im Lauf der Überquerung des Flusses oder Durchquerung des Flusses. Und auf der anderen Seite ist der Christophorus gerade noch angekommen und hat dann festgestellt, dass er Christus getragen hat. Und somit ist der heilige Christophorus ein viel verehrter Begleiter und Schutzpatron der Heiligen. Und wer einmal am Tag ein Christophorus-Bild sieht, soll 24 Stunden vor plötzlichem Tod gefeit sein. Das hat man vor allem zwischen 14. und 17. Jahrhundert, war die Hochzeit der Verehrung vom Christophorus, wo man überall große Christophorus-Bilder hingemacht hat. Das waren die Pestzeiten, die schlimmen Zeiten, wo der Christophorus sich der größten Verehrung erfreut hat. Und heute noch heißen unsere Rettungshubschrauber Christoph. Mhm. Also immer noch die Schutzpatrone und die Retter der Unterwegsseienden, wenn was passiert ist.
Ohne Christophorus, wie gesagt, gibt es in meiner Familie kein Autofahren. Der muss einfach im Handschuhfach oder irgendwo versteckt sein, damit der heilige Christophorus uns begleitet. Dann kommt noch ein ganz schöner Name, ein wichtiger Name in Bayern, der Jackl.
Der Jackl am 25. Juli, der Jakob, Jakobus, mit seinem großen Wallfahrtsziel Santiago de Compostela, wo nächstes Jahr das heilige kompostelanische Jahr gefeiert wird. Weil der 25. Juli nächstes Jahr auf einen Sonntag fällt und da ist heiliges Jahr in Santiago de Compostela. Da werden Millionen von Pilgern erwartet, noch mehr als sowieso schon dahin pilgern. Und auch aus Bayern führen viele Jakobswege mit vielen Jakobskirchen nach Santiago de Compostela. Das ist im Norden von Spanien. Und was viele Leute nicht wissen, Santiago de Compostela heißt heiliger Jakob auf dem Sternenfeld. Also Santiago ist der heilige Jakob und Compostela ist der Campo Stellae, also das Sternen,
Feld der Sterne.
Das Feld der Sterne. Und auf diesem Feld der Sterne, hat man behauptet, ist der heilige Jakobus damals begraben worden. Und dieses Grab ist lange in Vergessenheit geraten gewesen, als die Mauren in Spanien waren und erst nach der Reconquista, als also die Christen die Mauren vertrieben haben und Spanien wieder christlich geworden ist. Da soll der heilige Jakob tatkräftig mitgeholfen haben, der soll da erschienen sein und soll die Mauren vertrieben haben und deswegen gilt er in Spanien viel verehrt als Matamoros, als Maurentöter. Und da soll ein Einsiedler namens Pelayo oder der heilige Pelagius auf Lateinisch, der auf dem Sternenfeld, auf dieser Wiese da eingesiedelt hat sozusagen, dem soll sich in einem Traum das Grab des heiligen Jakob eröffnet haben. Dann wurde das Grab geborgen und die Reliquien von Jakobus hat man dann ordentlich bestattet und hat eine große Kirche drüber gebaut, die immer noch größer und größer wurde. Und das ist die heutige Kathedrale von Santiago de Compostela, ein riesengroßer Kirchenbau mit einer heiligen Pforte, die eben jahrelang verschlossen ist, ein bestimmter Eingang auf der Ostseite, der dann nur zum heiligen Jahr geöffnet wird. Und wer da durchschreitet, vorher beichtet und bestimmte Gebete spricht, der bekommt einen vollständigen Ablass. Das heißt, wer sehr gläubig ist und sich einen Ablass holt, der geht im heiligen Jahr nach Santiago de Compostela durch diese heilige Pforte.
Das klingt aber schön. Jetzt muss man noch ganz schnell unbedingt die heilige Anna erwähnen.
Die heilige Anna wäre eigentlich...
Anna-Tag in Bayern, ganz wichtig.
Die wäre eigentlich eine eigene Sendung wert. Ja. Über die könnte man zwei Stunden... Nächstes Jahr machen wir eine Sendung nur über die heilige Anna. Die hat am 26. Juli ihren Gedenktag. Und die Anna ist unglaublich wichtige Heilige seit vielen Jahrhunderten in oder Jahrtausenden vielleicht sogar in Bayern. Eine beliebte Namenspatronin, die Patronin aller Mütter, weil die Anna ja die Mutter von Maria ist und wirklich auch immer als mütterliche Person dargestellt wird, im Gegensatz zu Maria, die ja so jung und unverhofft plötzlich schwanger war. Aber die Anna, das ist eine alte Frau gewesen, die Frau vom Joachim, die eigentlich schon gefürchtet haben, dass sie keine Kinder mehr kriegen und dann sind sie doch die Eltern von Maria geworden. Und die Großeltern von Christus, was auch oft dargestellt wird in der Szene Anna Selbtritt, wo Anna, Maria und Christus dargestellt sind. Anna, Feste werden gefeiert. Zum Beispiel das Anna-Fest in Ettenberg zwischen Markt Schellenberg und Berchtesgaden. Ettenberg ist so auf der Höhe gelegen, das ist eine Wallfahrtskirche. Und daneben liegt der Wirt und da gibt es immer am Vorabend des Anna, am Wochenende, am Vorabend gibt es eine Lichterprozession und dann ein großes Anna-Fest. Die Anna ist auch die Patronin der Bergleute. Da gibt es eine Stelle in der Bibel, die da zum Anlass genommen wird. Also die Anna ist rundum präsent bei den Frauen, bei den Bergleuten. Es gibt sogar Bergwerkstollen, die der Anna geweiht sind, Anna-Stollen. Also die Anna am 26. Juli ist einer der hauptheiligen Feiertage früher gewesen und ist heute immer noch ein wichtiger Feiertag.
Besondere Feiertage haben wir besprochen. Nächstes Jahr machen wir eine Anna-Sendung, ganz einfach. Vielleicht trifft es auf den Anna-Tag. Dorothea Steinbacher war bei mir zu Gast. Wir haben über Brauchtum gesprochen und über das Wetter. Wir beide bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Sie können jederzeit auch noch im Altbayerischen, sagst du nochmal richtig,
Altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender
nachlesen und nachblättern. Ich sage bis August, da ratschen wir weiter. Und Ihnen Dankeschön fürs Zuhören.